Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben das gehört in der Lesung, das war sozusagen der erste Teil des Predigttextes. Jesus war wieder in Jerusalem. Er ist also während seines Dienstes immer mal wieder, er war ja hauptsächlich im Norden, dann in den Süden gegangen, nach Jerusalem, halt zu diesen Festen. Und es wird hier nicht genau gesagt, was war das für ein Fest. Es war ein Fest der Juden. Die Juden hatten ja viele Feste. Die einen, das waren mehr die Erinnerungsfeste. Man gedachte an die Rettung, wie Gott das Volk Israel gerettet hatte aus Ägypten. Und das andere, das waren die Erntedankfeste. Man gedachte daran, wie Gott das Volk erhielt, wie es sozusagen versorgte. Das haben wir heute hier unser Erntedankfest. Aber interessanterweise gab es auch Feste, wo beide Aspekte miteinander verbunden waren. Zum Beispiel das Laubhüttenfest oder das Pfingstfest. Da dachte man an die Errettung aus Ägypten und es waren zugleich Erntedankfeste. Gott ist unser Retter, Gott ist unser Erhalter. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, nämlich, was auch diese Feste deutlich machen, sie weisen nach vorn. Sie weisen darauf hin, dass alles auf ein gewisses Ziel zuläuft. Also wir glauben nicht an einen ewigen Kreislauf. Christen beten nicht den Regen an oder die Sonne, damit es jedes Jahr dieser Kreislauf wieder losgeht, damit wir wieder was zu essen haben und so weiter. Vielleicht noch bis dahin, dass wir dann irgendwann auch in das Rad der Wiedergeburt kommen und dass es alles so ein ewiger Kreislauf ist. Christen geht es nicht einfach nur so um die pure Freude am Dasein und das läuft und läuft und läuft, so wie ich es jetzt im Radio wieder gehört habe in der Andacht. Nein, ja, wir glauben nicht an diesen ewigen Kreislauf, sondern an das ewige Leben, an dieses Ziel, an die Vollendung. Und die ganze Bibel macht uns diese Geschichte, vielen Dank, deutlich. Es geht los mit der Schöpfung, es läuft alles hin zur Vollendung. Wir haben auf der ersten Seite den Schöpfungsbericht und wir finden auf der letzten Seite der Bibel dann die Vollendung, wie Gott mit seinem Volk zusammen ist. Und darum geht es heute auch. Also, was war passiert? Jesus war ja schon mal zu einem Fest in Jerusalem. Das haben wir im Johannes Kapitel 2 gelesen, das Passafest. Dann hat er dort gleich mal den Tempel gereinigt. Danach war er sozusagen stadtweit bekannt. Erinnert euch, wenn so ein Fest der Juden war, war die ganze Stadt voller Menschen. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Leute waren dort. Und wir können quasi darauf warten, was wird dieses Mal passieren. Jesus mischt sich quasi wieder ins Gewühle. Diesmal geht er zu diesem sagenumwobenen Kurbad, was da irgendwo in Jerusalem war, um diesen Teich, der irgendwie heilen konnte, gab es verschiedene Hallen. Dort lagen sozusagen die ganzen kranken Leute. Und jetzt geht er dort nicht hin. Einmal so durch alle Hallen durch und alle sind gesund. Ja? Das haben wir das letzte Mal schon gesehen. Jesus ist nicht so der Wundermann, der Wundertäter. So. Hauptsache, dass Jesus unsere Wünsche erfüllt, sondern er sucht sich nur einen Fall aus. Er erwählt einen Mann, aber zugegebenerweise, es ist ein, sagen wir mal, hoffnungsloser Fall. Da ist also einer, der ist seit 38 Jahren krank. Wahrscheinlich war er mehr oder weniger lahm, denn er sagte, er konnte nicht zum Wasser gehen. 38 Jahre, das ist in der Antike schon richtig alt gewesen. Die meisten Menschen, die wurden gar nicht so alt in der damaligen Zeit. Ja, so lange war der krank. Und Jesus hört sich seine Leidensgeschichte an, Gott ist trotzdem richtig, ja, und macht kurzen Prozess, Vers 8, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher, ein Wunder, wunderbar. Aber wenn wir jetzt mal die Situation genau betrachten, dann merken wir, wo eigentlich der Hase langläuft, ja. Also, es war ein großes Fest, die ganze Stadt war voller Leute, vor allen Dingen fromme Juden waren da. Er geht zu dem Ort, wo die ganzen Kranken liegen, wo richtig was los ist. Es war Sabbat. An dem Tag, wo man sozusagen nichts tun durfte. Und jetzt sagt er noch eben extra, der macht ihn ja nicht nur gesund, sondern er sagt, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Hätte er ja nicht machen müssen, ja. Und es war klar, was Jesus eigentlich wollte. Also er wollte diesem Mann helfen, keine Frage, aber er wollte alles dafür tun, um die fromme Elite zu provozieren, um sie auf den Plan zu rufen. Und das natürlich mit Erfolg. Vers 10 lesen wir, die springen sofort darauf an. Ja, wie Leute, läuft hier bei unserem großen Fest mitten am Sabbat mit der Matte rum? Das geht ja gar nicht. Ja? Also der trägt seine Matte, das war jetzt gar nicht verboten nach dem Gesetz Gottes, nach dem Alten Testament, das werdet ihr dort nicht finden. Aber nach der Mischna durfte man keine Dinge von einem Ort zum anderen, von einem Haus zum anderen tragen am Sabbat. Und dann kommt es raus, noch was Schlimmeres ist passiert. Jesus hat ihn nämlich geheilt am Sabbat. Der ist nicht nur mit der Matte rumgelaufen, nein, Jesus hat ja auch noch dieses Heilungswerk vollbracht. Und dann sieht es so aus, als ob sich Jesus so still und heimlich aus der Affäre zieht. Ja, bevor es jetzt da zum Eklat kommt, ist er schon verschwunden. Aber später trifft er den Mann und dann stellt er sich auch der Diskussion. Aber er geht nicht direkt, da steht ja, er antwortet ihn, er geht nicht direkt auf die Diskussion ein, ob man jetzt eine Matte tragen darf oder nicht, ob man heilen darf oder nicht, ja, nicht direkt, sondern er kommt, wir sind das ja schon gewohnt, direkt auf den Kern des Problems. Spricht direkt eigentlich die Sache an, worum es eigentlich geht, denn es geht um seine Person und seine Autorität. Darum geht es hier. Das ist heute unser Thema. Denn in dieser ganzen Rede Jesu, die wir uns jetzt anschauen wollen, wird eine Sache deutlich: Jesus hat göttliche Autorität. Ja, genau genommen, ich lese jetzt gleich diese Verse 17 bis 30, aber genau genommen geht die Rede ja dann noch weiter von Jesus. Also diese 17 bis 30, in diesem Teil könnte man sagen, sagt Jesus, ich breche nicht das Gebot Gottes, sondern ich erfülle es, ich tue seinen Willen. Und dann im zweiten Teil, den wir uns das nächste Mal anschauen, sagt er, und das Wort Gottes selbst, das Gesetz Gottes selbst bezeugt mich. Er ist der Beweis dafür, dass ich von Gott komme und Gottes Willen tue. Also lasst uns jetzt diesen ersten Teil seiner Rechtfertigungsrede oder seiner Rede darauf, seiner Antwort darauf anschauen, nämlich Johannes Kapitel 5 ab Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Werke als diese zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Ach. Also unser Thema lautet die göttliche Autorität Jesu. Und mein erster Punkt, das ist das, was Jesus hier durch diesen ganzen Predigttext deutlich macht, ist, Jesus und Gott der Vater sind eins. Ja? Ich und der Vater sind eins. Und zwar im Tun, im Sprechen und allgemein im Wirken. Und sogar im Sein, ihrem Wesen nach. Ja? Wenn wir jetzt nochmal in diesen Text hineinschauen, da sehen wir das, ja. Vers 17 nochmal, der Vater wirkt und ich auch. Oder Vers 19, was der Vater tut, ja, das tut gleicherweise auch der Sohn. Oder Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht der Sohn auch lebendig. Vers 22, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und dann steht am Vers 25, die Toten werden die Stimme Gottes hören. Die Stimme des Sohnes Gottes hören und dann werden sie leben. Und das ist dann auch verbunden damit, dass der Vater spricht und die Menschen werden wieder zum Leben kommen. Also Jesus sagt, wenn sie meine Stimme hören, dann werden sie Gottes Stimme hören und zum Leben kommen. Und dann dieser Vers 26, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Jesus selbst hat dieses Leben in sich, er ist, hat das göttliche Wesen in sich, können wir sagen. Also Jesus hat nicht einfach göttliche Autorität und Macht, in dem Sinn, dass er besonders begnadet ist von Gott, dass er ein Agent Gottes ist, sondern er ist Gott selbst, er ist zutiefst mit ihm verbunden. Und auch nicht, dass Jesus ein weiterer Gott ist, dass er eben genauso wie Gott ist als weiterer Gott, das auch nicht. Sie sind zutiefst verbunden, sie sind eins. Und diese Verbundenheit wird vor allen Dingen deutlich, dass obwohl Jesus Gottes Wesen teilt, er ihm untergeordnet ist, er ihm gehorsam ist, er seinen Willen tut. So, und das, was Jesus hier sagt, das war natürlich für die Juden noch viel, viel schlimmer als nur, dass er das Sabbatgebot gebrochen hat. Ja, die Reaktion war zu erwarten, Vers 18, jetzt wollen sie ihn nur noch mehr töten. Aber gehen wir nochmal auf das eigentliche, auf dieses Problem, was diese ganze Situation jetzt hier erst bewirkt hat, nämlich, dass Jesus am Sabbat geheilt hat. Ja? Wie kannst du das tun am Sabbat? Warum brichst du Gottes Gebote? Ja, das war ja die Anklage der Juden. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Das erste war, Jesus macht deutlich, er und der Vater sind eins. Und das zweite, Jesus sagt, ich breche nicht das Gebot, sondern ich erfülle es. Ich erfülle auch das Sabbatgebot. Ja? Ich führe den Willen des Vaters aus. Mein zweiter Punkt lautet, Jesus und Gott, der Vater, wirken in dieselbe Richtung. Sie wirken in dieselbe Richtung. Dieses Wirken, Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Das führt uns zurück und überhaupt diese Sabbatfrage natürlich zur Schöpfung. Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen. Das war sein Schöpfungswerk und dann am 7. Tag ruhte er von diesem Schöpfungswerk, machte diesen Sabbattag zu einem Ruhetag auch für uns Menschen. Aber auch wenn Gott von seinem Schöpfungswerk ruhte, war er nicht unwirksam. Seit der Erschaffung der Welt erhält er die Welt. Ja, er hat die Welt geschaffen und seitdem hat er sie erhalten. Er hat da nicht einen Tag ausgesetzt, sonst wäre die Welt schon wieder an sich zusammengefallen. Gott muss diese Welt erhalten. In sehr vielen Psalmen loben wir deshalb Gott den Schöpfer und darauf gleich Gott den Erhalter, der alles erhält. Heute haben wir den Psalm 104 gehört. Schaut mal, wie das dort ausgedrückt ist. Erstmal Vers 5, da steht, er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, ja, und viele andere Sachen deuten noch darauf hin, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und dann 13 bis 15 zum Beispiel, du tränkst die Berge aus deinem Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie den Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde. Also Gott hat von Anfang an diese Welt erhalten. Das feiern wir heute. Erntedank. Gott versorgt uns. Auch dieses Jahr hat er uns wieder mit allem, was wir brauchen, versorgt. Er hat damit nicht aufgehört. Nicht einen Tag, nicht eine Sekunde. Er erhält uns. Aber nicht nur das, Gott führt die ganze Welt zu einem bestimmten Ziel hin. Wie gesagt, das ist nicht dieser ewige Kreislauf. Und das Ziel der Welt ist im Schöpfungsbericht, quasi auf der ersten Seite der Bibel, schon in gewisser Weise vorgeschattet, angedeutet. Und wodurch ist es angedeutet? Ja, durch den Sabbat. Das ist das Besondere am Sabbat. Der Sabbat deutet das schon an. Denn jetzt schauen wir nochmal in den Schöpfungsbericht direkt rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit aufschlagen. 1. Mose, Kapitel 2. 1. Mose 1 ist ja sozusagen die 6 Schöpfungstage. Und dann kommt dieser 7. Tag, der Sabbat. Und ihr wisst das, ihr kennt diesen Schöpfungsbericht. Da kommt 6-mal diese Formulierung, dieser Refrain. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der 1. Tag. Und dann, es wurde Abend, morgen der 2. Tag. Immer wieder, es wurde morgen und es wurde Abend, der 6. Tag. Und jetzt lesen wir weiter. So wurden, Kapitel 2, Vers 1, so wurden der Himmel und die Erde vollendet samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und dann nichts mit, und es wurde Morgen und es wurde Abend, der 7. Tag. Das steht hier nicht. Dieser Tag hat kein Ende. Es ist der 7. Tag, der symbolisch gesehen kein Ende hat. Er wird der Schöpfung an die Seite gestellt. Die ganze Schöpfung soll sozusagen auf diesen nie endenden Tag der Ruhe Gottes hinlaufen. Und wir wissen das dann aus der Bibel, dass das Thema der Ruhe Gottes immer mehr erweitert wird. Und es wird deutlich, diese Ruhe bei Gott, das ist das Ziel, was die ganze Schöpfung hat. Wir Menschen sollen zur Ruhe kommen. Wir sollen in die Ruhe Gottes eingehen. Himmel, neue Erde, neuer Himmel, beziehungsweise die Vollendung der Schöpfung bedeutet, wir kommen endlich zur Ruhe bei Gott, wir sind mit ihm vereint. Wir finden unsere ganze Erfüllung in ihm und wir verherrlichen ihn. Das ist der Sinn der Schöpfung, ja, dass Gott verherrlicht wird und dass der Mensch in Gott zur Erfüllung kommt. Da sollte es hinkommen. Das war das Ziel der Schöpfung, aber dann kam es zum Sündenfall. Der Mensch wurde von Gott getrennt. Und direkt nach dem Sündenfall, als Gott quasi noch das Gericht spricht über die Menschen, die sich gegen ihn versündigt haben, verheißt er dennoch, ich werde dennoch zu meinem Ziel kommen. Ja, Genesis 3, Vers 15, wir nennen das Protoevangelium, der erste Vers mit dem Evangelium. Irgendwann wirst du, Frau, aber einen Sohn bekommen. Irgendwann wird ein Sohn einer Frau kommen und er wird dem Same der Schlange den Kopf zertreten. Er wird sozusagen dem Bösen in dieser Welt ein Ende bereiten. Ich werde zu meinem Ziel kommen. Und wisst ihr was? Jeder Sabbat ist eine Erinnerung daran. Gott wirkt zur Erhaltung der Welt und zur Rettung, zur Vollendung der Welt. Gott ist am Wirken und der Sabbat erinnert uns daran. Und darum soll der Mensch am Sabbat eben nicht arbeiten, nicht wirken. Auch wir nehmen uns heute noch den Sonntag Zeit als Tag des Herrn, wo wir uns besinnen wollen, dass Gott der Schöpfer und Erhalter ist und wir wollen ihn dafür loben. Aber auch wir ruhen von unseren Werken, um zu bekennen, wir leben aus Gottes Gnade. Wir leben nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir können noch so viel schaffen. Wir sind immer abhängig von Gott. Weil Gott die Welt erhält, weil er am Wirken ist, dürfen wir ruhen. Und das wird dann, und das ist die dritte Bedeutung des Sabbats, noch geistlich betrachtet. Der Mensch kann auch nicht durch seine eigenen Werke sich retten. Auch davon soll er ruhen. Ja? Der Mensch kann nicht die Welt retten oder die Welt zur Erfüllung und zur Vollendung bringen und auch sich selbst sein eigenes Leben nicht. Das kann nur Gott. Ruht von euren Werken, von euren Versuchen, alles selbst wieder in Ordnung zu bringen. Ihr könnt es sowieso nicht und erkennt, ihr lebt aus Gottes Gnade. Gott wird die Welt vollenden. Ich habe gestern Abend ein bisschen geguckt, was könnte ich denn für ein neues Hörbuch hören? Audible hat mir Vorschläge gemacht, unter anderem das neue Buch von Bill Gates mit dem Titel, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Und er behauptet in dem Buch tatsächlich oder gibt vor, wenn wir das so und so und so tun, dann können wir die Welt retten letztendlich. Und wir feiern Sonntag oder Sabbat, um uns deutlich zu machen, wir können die Welt eben nicht retten. Ja, wir sollen die Welt bewahren, das ist unser Auftrag. Aber wir können sie nicht retten, wir können sie nicht zur Vollendung bringen. Und wisst ihr was, die Juden haben jetzt genau das umgedreht, dieses Sabbatgebot, diese Sabbatbedeutung. Sie haben es umgedreht. Sie haben gesagt, wir müssen den Sabbat einhalten und das ist ein Werk, was wir vollbringen. Es ist eine fromme Leistung, die wir tun müssen, damit wir unser Heil sichern können, unter anderem. Wir müssen noch viel mehr tun, aber vor allen Dingen müssen wir das Sabbatgebot halten, um unser Heil zu erwerben. Sie haben es umgedreht, statt sich zu erinnern, dass sie nur durch Gott gerettet werden können. Und dass sie völlig abhängig sind von ihm, haben sie gesagt, ja, wir schaffen das, wir halten das ein. Und damit wir das auch ganz sicher schaffen, denken wir uns noch ganz, ganz viele Zusatzgebote aus, damit wir es bis ins Kleinste durchdekliniert haben mit allen möglichen Vorschriften und Maßnahmen, dass wir auch ja das Gebot halten. Wir schaffen das. Und eine Liegematte tragen geht also gar nicht. Ja? Das lass da mal schön sein, dann kommst du auch in den Himmel. Bisschen platt jetzt gesprochen, aber wir werden die Gebote schon halten. Und jetzt kommt Jesus und heilt am Sabbat. Er sagt, ich wirke. Er wirkt wie sein Vater. Und Vers 19 macht es noch konkreter. Lasst uns nochmal Vers 19 lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das heißt, er führt den Willen des Vaters aus. Er handelt an Gottes Stelle. Was macht er? Er erhält das Leben und er heilt das Leben. Das ist genau das, was Gott macht, worauf uns auch der Sabbat hinweist. Und Jesus sagt hier, wisst ihr was, das ist erst der Anfang, ja, Vers 20, ihr werdet euch noch wundern. Jesus ist die Erfüllung oder die Antwort auf das Ruhen des Menschen. Ja, wir sollen den Sabbat halten. Wir sollen ruhen, wir sollen von unseren Werken ruhen, aber Jesus ist die Antwort auf dieses Ruhen. Es war Gottes ausdrücklicher Wille, so macht Jesus den Juden deutlich, dass ich diesen Menschen heute geheilt habe. Der Vater ist nicht böse auf mich, nein, der Vater liebt mich. Das ist der Grund, warum ich das überhaupt getan habe. Der Vater liebt mich, darum hat er mir diese Kraft und Macht gegeben. Und ich werde noch viel größere Zeichen tun. Und das führt uns jetzt zum dritten Punkt. Das erste war, Jesus und Gott der Vater sind eins. Das zweite war, Jesus und Gott der Vater wirken in dieselbe Richtung. Nämlich hin zu dieser Vollendung. Und jetzt kommt der dritte Punkt, Jesus wird im Auftrag des Vaters die Welt zur Vollendung führen. Also, nochmal, der Sabbat war nicht einfach nur ein Tag, wo Gott von seinem Schöpfungswerk ruhte, sondern das war die Vorschattung des Zieles der Schöpfung. Diese 6 Tage stehen für die Erschaffung der Welt, aber auch für die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung läuft hin auf die Ruhe bei Gott. Das Ziel der Schöpfung. Jesus ist die Erfüllung des Sabbats, weil er die Welt zur Vollendung führt. Er ist der Vollender der Welt. Wir werden das heute singen. Das Lied Jesus Christus herrscht als König hat schon so wunderbar das angedeutet. Und wir werden heute auch noch singen, steh mir vor Augen. Und dort singen wir, Herrscher des Himmels, Vollender der Welt, auf dich ist all mein Vertrauen gestellt. Trotz aller Nöte, auf dich will ich bauen. Steh mir vor Augen, Herr, dich lass mich schauen. Und jetzt wollen wir nochmal in den Predigtext reinschauen. In den Versen 19 bis 23, da finden wir viermal das Wörtchen denn. Jesus redet natürlich nie einfach so drauf los, aber hier wird es ganz deutlich, dass er ein Argument aufbaut. Viermal denn, ja, wo er das deutlich macht. Also es geht los in Vers 19. Er sagt, ich kann nichts von mir selbst aus tun, nur was der Vater tun, nur was er ja den Vater tun sieht, denn, das ist das erste denn, was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Was Jesus hier deutlich macht, ist die vollkommene Übereinstimmung mit seinem Vater im Willen und im Handeln. Vollkommene Identität. Dann das zweite denn, Vers 20, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Also dadurch, dass Vater und Sohn übereinstimmen, dass Jesus den Willen Gottes tut und diese Macht hat, soll die Liebe Gottes offenbar werden, die Liebe Gottes zu seinem Sohn. Sicher auch, es wird später noch deutlich, die Liebe des Sohnes zum Vater. Darin soll deutlich werden, Gott ist Liebe. Dieser dreieinige Gott ist ein Gott der Liebe. Das soll offenbar werden. Dann kommen wir zum dritten, denn Vers 21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Also diese Übereinstimmung zwischen Vater und Sohn und die Liebe zwischen Vater und Sohn, die werden am deutlichsten offenbart durch die Macht, Leben zu geben. Denn allein Gott ist der Herr über Leben und Tod. Es gab ja schon viele Propheten, die Wunder getan haben. Und es gab sogar welche, die haben Menschen zum Leben erweckt, Elia und Elisa, aber das war ziemlich aufwendig, das war ziemlich schwierige Angelegenheit. Und hier wird deutlich, Jesus kann lebendig machen, wen er will. Ja? Daran wird wirklich deutlich, diese Übereinstimmung, diese Verbindung, diese Einheit, diese Liebe des Vaters und des Sohnes. Und dann Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Also er hat ihm nicht nur die Vollmacht gegeben, Leben zum Leben zu rufen, sondern auch das Gericht zu halten. Und hier ist jetzt das Besondere, hier steht, alles Gericht hat er den Sohn übergeben. Also wir wissen, Gott, der ist Herr über Leben und Tod. Er hat die Gerichte in der Welt und auch über sein Volk vollzogen. Das ganze Alte Testament ist voller Gerichte, die Gott vollzogen hat. Aber nun soll es nicht mehr so sein. Jetzt ist es nicht mehr die direkte Aufgabe Gottes Vaters, das Gericht zu vollziehen, sondern er vertraut es komplett seinem Sohn an. Das letzte Gericht wird Christus vollziehen. Und eingeschlossen in dem Gericht ist eben auch die Auferstehung. Ja? Der Gerechten zum Leben und der Ungerechten zum Gericht. Vers 26 und 27 machen das nochmal deutlich und interessant. Hier Vers 27. Und er hat ihm alle Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten. Erklärung, weil er der Sohn des Menschen ist. Er ist der Menschensohn. Es ist ein deutlicher Bezug auf Daniel 7, wo Daniel sozusagen auch die ganze Weltgeschichte schaut bis hin zur Vollendung. Und dann sieht er diesen Menschensohn, diese göttliche, richterliche Gestalt am Ende der Zeiten. Hier ist deutlich, Jesus ist dieser göttliche Richter, der am Ende der Zeit das Gericht vollziehen wird. Also nochmal, die Welt läuft auf ein Ziel zu. Es gibt einen letzten Tag. Und so wie es den letzten Tag nach der Erschaffung der Welt gab, der symbolisch kein Ende hatte, weil er auf diese ewige Ruhe bei Gott hinwies, so läuft die ganze Schöpfung tatsächlich auf einen letzten und nie endenden Tag hin. Wir nennen diesen letzten Tag und die damit beginnende, anbrechende Ewigkeit ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das große Morgen. Irgendwann kommt das große Morgen. Irgendwann heißt es das Morgen und das hat kein Ende. Es ist das große Morgen. Der Tag des Gerichts und der Auferstehung der Toten zum ewigen Leben. Es wird geistlich gesehen dann keine Nacht und Finsternis mehr geben. Schaut Johannes-Evangelium, wenn ihr das noch aufgeschlagen habt, könnt ihr die nochmal ins erste Kapitel zurückblättern. Ja, so beginnt es ja. Kapitel 1, Vers 4 bis 5. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Also mit ihm wird das Licht kommen, das Leben kommen. Wir merken hier, viele haben es nicht begriffen, die Finsternis hat es nicht begriffen. Aber wenn wir mal in das andere Buch vom Apostel Johannes schlagen, nämlich die Offenbarung, und zwar eben auf die letzte Seite der Bibel, was lesen wir da? Offenbarung 22, Vers 5, wo dann dort dieses große Morgen und der Himmel und die neue Erde beschrieben wird. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus wird die Welt so vollenden. Vers 29. Die, die das Gute getan haben, die werden durch seine Stimme auferstehen zum ewigen Leben. Er ruft sie, sein Wort hat Macht, er kann sie zum Leben erwecken, sie werden aufstehen zum ewigen Leben. Die aber das Böse getan haben, werden durch seine Stimme auferstehen zum ewigen Gericht. So wird Jesus die Welt zur Vollendung führen. Ich habe mal einen Dachstuhl gebaut und da habe ich dann gelernt, weil es mit dem Zimmerer zusammen war, ja, der letzte Nagel im Dachstuhl, den schlägt der Besitzer und Hausbauer selbst ein. Ihm gebührt die Ehre. Ich kann das jetzt noch deutlicher machen. Es gibt ja den EU-Tunnel, ich weiß nicht, ob ihr schon mal da durchgefahren seid, also ich nicht. Aber interessant, der wurde ja in den 90ern gebaut, aber schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte ein französischer Geologe die Idee, gibt es da nicht eine Möglichkeit, Frankreich und England, Europa, Festland und England miteinander zu verbinden? Und dann 1802 hatte wieder ein Franzose, Mathieu Favier, das war ein Bergwerksingenieur. Und der hatte dann tatsächlich den Plan ausgearbeitet, einen Tunnel zu bauen. 192 Jahre später wurde das dann erst Realität. 15.000 Arbeiter haben 7 Jahre lang gearbeitet. Heutzutage fährt so ein Schnellzug da in einer halben Stunde durch. Das ist mal eine halbe Stunde von Frankreich nach England gekommen. Und die Zeitungen schrieben dann damals, zum ersten Mal seit der Eiszeit. Zum ersten Mal seit 13.000 Jahren können wir jetzt wieder trockenen Fußes nach England rüberkommen. Was für eine Sache. Und wer durfte wohl die erste Fahrt durch den Tunnel durchfahren? Wer durfte das Band zerschneiden und dann dort zuerst durchfahren? Wer bekam diese höchste Ehre zugesprochen? Natürlich die Königin Elisabeth II. Und der französische Präsident François Mitterrand. Ich habe mir das Video extra nochmal angeschaut, die gehen dann hin mit der Scheere, wieder schneiden da durch, dann steigen sie ins Auto rein, fahren in diesen Güterzug rein, brausen da drüber, kommen raus, große Kapelle, hallo, ja, so. Klar, das war die höchste Ehre jetzt. Wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte wurde daran schon gewirkt und gebaut? Jesus vollendet die ganze Welt. Das ist die höchste Ehre. Darum geht's. Jesus wird diese Welt vollenden, damit er alle Ehre bekommt. Das war von Anfang an das Ziel der Schöpfung. Erinnert ihr euch? Die Verherrlichung Gottes. Und Gott wird verherrlicht. Gott, der Vater, sagt, ich werde verherrlicht, indem ihr alle meinen Sohn verherrlicht. Ich werde durch meinen Sohn verherrlicht. Gott ist der Schöpfer, Erhalter und Vollender. Wenn wir das erkennen, verherrlichen wir Gott. Und deshalb läuft dieses viermalige Denn, dieser Argumentationsaufbau von Jesus, dann in Vers 23 zu diesem, damit sie den Sohn ehren. Damit sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und nirgendwo wird das dann in der Bibel deutlicher dargestellt als in Offenbarung 4 bis 5. Ich habe mich so gefreut, dass wir das Lied Jesus Christus herrscht als König gesungen haben. Da haben wir es eigentlich schon besungen, was ich mit euch jetzt auch noch lesen will. Offenbarung Kapitel 4 und 5. Also, ich fasse das Offenbarung 4, lese ich jetzt nicht vor, ich sage euch, was dort steht. Da wird Gott als der ehrfurchtgebietende, transzendente, überirdische Gott aller Herrlichkeit dargestellt, der nicht nur herrlich ist, sondern der sogar erschreckend ist. Er wird dargestellt auf einem Thron und vor diesem Thron sind alle möglichen besonderen Engelwesen und selbst die höchsten der höchsten Engelwesen müssen vor diesem Gott ihr Angesicht bedecken. So erhaben ist Gott. Und dieser Gott auf seinem Thron, der hat dann ein Buch in der Hand. Dieses Buch hat 7 Siegel. In der Sprache der Offenbarung steht dieses Buch mit den Siegeln für die Vollendung der Welt. Dieses Buch enthält die Absichten Gottes für das gesamte Universum, das Universum, die Welt zu segnen und auch zu richten. Und jetzt kommt ein anderer Engel vor den Thron und er ruft quasi eine Herausforderung raus. Wer kann dieses Buch öffnen? Will sagen, wer kann denn jetzt wirklich diese Welt zur Vollendung führen? Und dann lesen wir Kapitel 5, Vers 3. Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr. Erschütternd, es kommt nicht zur Veränderung, das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Weil niemand würdig für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten, die dort eben auch waren, spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Aha, da gibt es jemanden, der Löwe aus Juda. Ja? Und dann wird hier gesagt, das Lamm. Und dann erscheint dieser Löwe oder dieses Lamm. Und anstatt sich jetzt, sagen wir mal, diesen Thron zu nähern, wir würden das ja erwarten, und dieses Buch vorsichtig in Empfang zu nehmen, lesen wir im nächsten Vers, dass auf einmal dieses Lamm in der Mitte des Thrones sitzt oder steht. Und dass es eins mit Gott selbst ist. Ja, Vers 6. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones, wo gerade noch so dieser erhabene Gott war, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Also es hat diese göttliche Vollmacht. Aber was qualifiziert diesen Löwe aus Juda, dieses Lamm? Was qualifiziert ihn, Gottes Absichten mit dem gesamten Universum, sein Gericht, aber auch seine Erlösung zu bringen, zu vollenden? Was qualifiziert ihn? Es ist nicht allein die Tatsache, dass er auf dem Thron erscheint und mit Gott eins ist. Sondern wir lesen das dann in Vers 5, dass er geschlachtet wurde. Ja, dieses Lamm hat ja diese Wunde, dass er geschlachtet wurde und durch sein Blut, das heißt durch sein Opfer am Kreuz, die Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen für Gott erkauft hat. Das hat ihn dafür qualifiziert. Darum konnte er die Welt zur Vollendung führen. Jesus bekommt alle Ehre und kann alles zur Vollendung führen und damit den Vater alle Ehre geben, weil er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Weil er unser Retter ist. Merkt ihr, die Vollendung der Welt und damit die Verherrlichung Gottes und unsere Rettung, die gehören zusammen. Gott wird verherrlicht, weil Jesus alle Ehre bekommt. Jesus bekommt alle Ehre, weil er Gottes vollkommenen Plan für die Welt erfüllt, weil er alles zu seinem Ziel führt. Und wie kann er das tun? Was qualifiziert ihn dafür? Nicht nur das seine Person, dass er der Sohn Gottes ist, sondern sein Sühnewerk, sein Rettungswerk am Kreuz. Und jetzt schaut nochmal Vers 29 rein. Was steht da? Wer wird zum ewigen Leben erweckt? Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Nun, wenn das alles wäre, dann ständen wir alle ziemlich schlecht da. Vielleicht tun wir sicherlich auch mal was Gutes. Aber hier ist davon die Rede, dass wir wirklich das Gute grundsätzlich tun. Das heißt, dass wir grundsätzlich zur Ehre Gottes leben. Dafür ist die Welt geschaffen. Dafür sind wir da, zur Ehre Gottes zu leben. Da stehen wir ziemlich schlecht da. Mag sein, dass Jesus dann die Welt vollendet, aber was ist dann mit uns? Aber schaut, vorher steht Vers 24, was ist das Entscheidende? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Entscheidend ist, dass wir Jesu Worte glauben, dass wir das Evangelium glauben. Und das bedeutet, wahrhaft auf Gott zu vertrauen. Mit anderen Worten, entscheidend ist, dass wir dem fleischgewordenen Wort glauben, dass wir diesem Logos, diesem von Gott kommenden Logos, der Fleisch geworden ist, der Mensch geworden ist, dass wir ihm glauben. Seht ihr, in Vers 24, da geht es um unsere geistliche Auferstehung, um die Wiedergeburt, das, was wir auch die letzten Kapitel hier bei Johannes schon gesehen haben. In Vers 29 geht es dann um die leibliche Auferstehung. Die Bedingung für die leibliche Auferstehung ist die geistliche Auferstehung. Das Kennzeichen aber der geistlichen Auferstehung sind die guten Werke. Ja, dass wenn jemand tot ist, ne, Lazarus liegt im Grab und dann wird er zum Leben erweckt, da ist allen klar, ja, oh ja, der ist auferstanden. Die geistliche Auferstehung, die Grundlage dafür ist, dass wir mal leiblich auferstehen, die wird sichtbar, die wird ja so nicht sichtbar, weil sie können nicht ins Herz schauen, aber sie wird sichtbar anhand der Früchte des Glaubens. Aber entscheidend ist, dass wir glauben. Deine Rettung kannst du nicht abhängig machen von deinen Werken und sollst es auch nicht, bringt es auch nichts. Sondern Christus hat dich errettet und das dürfen wir im Glauben erfangen. Und wenn du glaubst, dann kann ich dir sagen, du bist auf dem Weg nach Hause. Du bist auf dem Weg nach Hause und niemand und nichts kann dich aufhalten. Ich war gestern bei der Beerdigung von Paul Rosin. 97 ist er geworden, hat Jahrzehnte die Gemeinde dort geleitet. Und dann standen wir dort und das hat der Pfarrer dort gesagt. Zu allen. Wir sind auf dem Weg nach Hause und nichts und niemand kann uns aufhalten. Jesus wird die Welt vollenden und wir werden dort mit dabei sein. Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören und die sie hören, werden leben. Geistlich tote Menschen, wenn sie die Stimme wirklich hören, dann werden sie leben. Und damit komme ich zum Schluss zu drei kurzen, aber wichtigen Anwendungen. Die erste, hört die Stimme Gottes, hört das Wort Jesu. Es ist ein lebensspendendes Wort, hört es euch an. Nutzt die Gelegenheiten, wo ihr es hören könnt, die hier in dieser Gemeinde euch gegeben werden. Es ist ein lebensspendendes Wort, was euch Leben gibt. Und natürlich auch nutzt Gelegenheiten darüber hinaus. Die zweite Anwendung, glaubt der Stimme des Herrn, glaubt den Worten Jesu. Vertraut darauf. Und die dritte Anwendung, gebt Jesu die Ehre vor Gott und der Welt. Indem ihr seiner Stimme gehorcht und indem ihr eure eigene Stimme erhebt zum Lobpreis Gottes. Das wollen wir jetzt tun. Wir wollen den Vollender der Welt loben und preisen mit dem nächsten Lied. Aber lasst mich vorher noch mit uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, du warst Gott nicht nur vollkommen gehorsam, du hast nicht nur die Gebote und die Verheißungen und all diese Vorschattungen aus dem Alten Testament erfüllt. Du wirst alles, das ganze Universum zur Vollendung führen. Und wir wissen das, dass es so kommen wird und dass du es so tun wirst. Und dass auch wir dann dabei sind und zwar mit fröhlichen Herzen, gerettet in Ewigkeit, weil du am Kreuz ausgesprochen hast, es ist vollbracht. Du hast dort alles Nötige schon getan. Du hast alles schon vollbracht, was nötig war, um diese Welt zur Vollendung zu führen und uns das ewige Leben zu schenken. Und so loben und preisen wir dich, dass du uns Tag für Tag erhältst, dass du uns das gibst, was wir zum täglichen Leben brauchen. Auch dieses Jahr hast du uns wieder eine Ernte gegeben und alles, was dazugehört, was wir brauchen. Aber wir loben und preisen dich dafür, dass du alles zum Ziel führst, dass diese Welt sich nicht ewig weiterdreht, sondern dass sie zu dieser wunderbaren Vollendung kommt, dass wir mit dir in Gottes Herrlichkeit leben werden, in Ewigkeit. Und darum gebührt dir alle Ruhm und Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.